Ach, ich fange jetzt einfach mal an. Also, hallo, freut mich, dass so viele gekommen sind zum USB-Vortrag. Mein Name ist Stefan oder Einstein. Ich bin Informatikstudent an der RWTH Aachen und habe mir mal gedacht, USB gibt es überall, alle benutzen es, aber keiner weiß so richtig, wie es funktioniert. Und deshalb habe ich mal so einen Vortrag gemacht und will euch mal zeigen, was man da so alles, wie es alles so funktioniert und was man dann auch selber für Hardware bauen kann, die es benutzt. Also zuerst mal, USB steht natürlich nicht für unbekannter serieller Bus, sondern für Universal Serial Bus. Und das wurde 1995 ungefähr von Intel erfunden. Und heute machen da neben HP, Intel, Microsoft, NEC, Philips an vorderster Front auch jede Menge andere mit. Und laut Plan von vor allen Dingen Microsoft und Intel soll es halt alle anderen Schnittstellen vom PC ablösen. Wie zum Beispiel PS2-Tastatur, PS2-Maus, RS-232 Parallelport, der eben man ja auch als Hackerport kennt. So, wie ich schon gesagt habe, jeder Computer hat es, jeder benutzt es, kaum einer weiß, wie es intern funktioniert. Zuerst mal fangen wir ganz low level an, die einfachste Hardware. Es gibt einheitliche Stecker für alle Geräte. Diesen A-Stecker hier, den flachen an der Seite vom PC und den quadratischen an der Seite des Geräts. Darüber geht auch die Stromversorgung, das ist halt was Parallelport und serielle Schnittstelle schon mal nicht können. Und man hat eine Baumverkabelung für angeblich weniger Kabelsalat. Das ist halt durch solche Hubs erreicht, weiß glaube ich auch jeder. Hot Pluggable ist auch ganz nett und sogar in verschiedenen Geschwindigkeiten. USB 1.1, da werde ich mich halt hier den Vortrag drauf beschränken, damit das nicht zu kompliziert wird. 1,5 Megabit oder Fullspeed 12 Megabit und USB 2.0 kann 480 Megabit, ist aber sonst im Prinzip ein Aufgebot des USB 1.1 in Fullspeed. Das lassen wir hier aber mal weg. So, das ist halt der Protokollstack, so wie ich ihn jetzt mal versucht habe darzustellen. Ganz unten liegt die Hardware-Ebene, darüber die Leitungskodierung, dann die sogenannten USB-Pakete. Mithilfe dieser USB-Pakete kann man dann USB-Transaktionen aufbauen. Mithilfe dieser Transaktionen werden dann die Transfers durchgeführt und die werden halt direkt von der Applikation genutzt oder von den Standard-Device-Requests, um die Geräte zu konfigurieren. Das werden wir aber jetzt alles noch sehen. Also zuerst mal die PIN-Belegung. Wir haben festgelegte Farben und PIN-Nummern. PIN 1 plus 5 Volt, PIN 4 Masse, die sind länger. Das ist wichtig für Hot Pluggable, damit das Gerät Strom hat, bevor die Datenpins Versorgung hat, bevor die Datenpins Verbindung haben. Und PIN 2 und 3, weiß und grün, die beiden Datenleitungen D plus und D minus. Die Stromversorgung ist im nicht konfigurierten Modus, das heißt, wenn man das Gerät erstmal einsteckt, ungefähr 100 mA darf man dann ziehen. Und wenn das Gerät konfiguriert ist und man den PC vorher gefragt hat, bis zu 500 mA. Wenn der PC im Suspend-Modus ist, nur noch 2,5 mA, aber da hält sich eh keiner dran. Gut, auf Hardware-Ebene haben wir hier mal beispielhaft dargestellt die Schaltung im PC. Da sitzt halt dieser Host-Chip mit 215 Kilo-Ohm Widerständen gegen Masse. Das heißt, wir haben hier normalerweise ein Low oder eine logische Null. Und bei Low-Speed-Geräten haben wir einen 1,5 Kilo-Ohm, also wesentlich kleiner, gegen plus 3,3 Volt an D-, bei Full-Speed an D+. Und beim Einstecken von so einem Gerät geht dann halt einer dieser beiden Pins auf High und dadurch merkt der PC halt, dass ein Gerät da ist. Darauf basierend werden dann vier Bus-Zustände definiert. Idle, das ist also dieser passive Zustand, der durch diese Widerstände vorgegeben wird. Und eben weil Low-Speed- und Full-Speed-Geräte genau umgekehrt sind, sind hier auch überall, sieht man, Low und High immer vertauscht. Der J-Zustand, der wird aktiv getrieben. Das heißt, entweder der Host oder das Gerät gibt da wirklich Power auf die Leitung. Das kommt nicht nur über die Widerstände. Der ist genauso wie der Idle-Zustand. Dann der K ist genau andersrum. Und SE0, das steht für Single-Ended-Zero. Da werden einfach beide Drähte fest auf Low, also auf Minus gezogen. Jetzt wird darauf aufgebaut, Start of Packet, also wenn man ein Paket schickt, am Anfang ist der erste Übergang von Idle nach K praktisch der Anfang des Pakets, dass der Empfänger weiß, es geht los. Und End of Packet ist einfach, dass zwei Takte lang beide Leitungen auf 0 gezogen werden, also dieses SE0 und danach mindestens ein Takt Idle kommt. Und das mit diesen zwei Takten SE0, das muss man wirklich genau einhalten. Weil wenn mehr als 2,5 Mikrosekunden, das sind also bei Low Speed 3 Takte, SE0 kommt, dann ist es ein Bus-Reset. Das ist es auch schon auf Hardware-Ebene. Jetzt müssen wir halt mit Hilfe dieser Idle JK-Zustände irgendwie die Bits über die Leitung schieben. Ja, eine Frage? Also die Frage war, ob die Taktung der Rechner oder das Gerät vorgibt. Das ist ganz einfach. Wir haben gesagt, wir haben 12 Megabit und dann ist einfach ein Bit eine 12. Mikrosekunde lang und wenn der Rechner sendet, bestimmt es der Rechner und wenn das Gerät sendet, bestimmt es halt das Gerät. Gut, ich habe jetzt hier mal als Beispiel genommen 0xE1, 0x17 soll jetzt hier mal über die Leitung und das geht in 3 Schritten. Zuerst werden die in einen Bitstrom umverpackt mit dem Least Significant Bit First. Das heißt, zuerst wird hier die 1 umgebaut in 1000 und E und so weiter, damit die Taktung funktioniert und der nachher nicht die Leitungen für eine gewisse Zeit einfach ihren Zustand beibehalten, und man noch nicht genau weiß, waren das jetzt 100 oder 101 Bits. Kommt nach jeweils 6 Einsen eine 0 dazu, das ist hier die rote. Und dann gibt es den sogenannten NRZI-Encoder, der jede 0 in einen Wechsel von J nach K oder von K nach J kodiert und eine 1 halt, dass der Zustand gleich bleibt. Und dann kommt also dieser Beispielsequenz hier diese komische JK-Folge raus, wird über die Leitung übertragen und dann im Empfänger vom NRZI-Decoder wieder dekodiert. Da kommen halt dann wieder genau die Bits raus. Der Bit-Dies-Staffer nimmt die rote 0 hier wieder raus und dann wird der Bitstrom wieder in Bytes umgebaut. So, jetzt können wir halt Bits über die Leitungen schicken. Jetzt bauen wir daraus Pakete. Dazu müssen wir aber zuerst mal die Adressierung auf USB regeln. Jedes USB-Gerät hat eine Adresse von 1 bis 127. Die 0 ist die Default-Adresse nach dem Einstecken. Und das kann man sich, wenn man sich jetzt hier mit Geräteadressen nicht so auskennt, so ähnlich vorstellen wie eine IP-Adresse. Die Adresse wird vom Host während der Konfiguration dann von 0 auf eine eindeutige Adresse gesetzt. So, und wenn ich gerade die Analogie zu IP-Adressen schon erwähnt hatte, dann gibt es auch sowas wie die Ports, das sind die Endpoints. Der Endpoint 0 wird benutzt für die Konfiguration und muss auf jedem Gerät verfügbar sein. Und die weiteren Endpoints 1 bis 15, die können je nach Anwendung irgendwie benutzt werden, wie es einem gerade passt. Weiter hat jedes USB-Gerät Informationen drin gespeichert, was es ist. Das kennt man alle, wenn man eine Maus einsteckt, merkt der Rechner direkt, dass das eine Maus ist und keine Webcam oder sowas. Das ist in den Descriptors drin, die werden vom Host dann über diesen Kommunikationspunkt EP0 für die Konfiguration abgefragt. Da kommen wir aber dann später zu. So, jetzt brauchen wir mal das erste Paket, das ist das sogenannte Start of Frame. Das wird jede Millisekunde vom Host gesendet, damit die Geräte nicht in den Suspend gehen. Das heißt, wenn das nämlich 5 Millisekunden oder so ausbleibt, dann gehen die Geräte in den Suspend-Modus, weil die denken, der Host ist in den Suspend-Modus gegangen. Da kommt zuerst mal ein Byte, da steht halt eine 1 drin, zur Synchronisierung. Dann kommt der Pakettyp, Start of Frame, 0xA5. Und dann kommt eine Frame-Number, die geht von 0 bis 7FF und danach fängt es wieder bei 0 an. Und dann ein CRC-Rest und dieser CRC-Rest ist für diese kleinen Pakete immer 5 Bit lang und geht nur über die wirklichen Nutzdaten. Die Codes für den Pakettyp sind so gewählt, dass da praktisch schon ein CRC mit drin ist zur Datensicherheit. Und am Ende halt dieses End of Packet, was wir eben hatten. Ja, dann das nächste Paket ist Setup. Damit kündigt der Host halt an, dass er gleich Setup-Daten senden wird. Pakettyp 2D, die Adresse des Geräts und Endpoint für Setup-Pakete immer 0. CRC 5-Bit, End of Packet wie bei allen anderen. Und das wird zum Beispiel über Endpoint 0, aber eigentlich nur über Endpoint 0 benutzt. Und danach folgt immer ein Data-Paket, wo dann die eigentlichen wirklichen Setup-Daten übertragen werden. So, analog zu Setup und gibt es noch Input und Output. Der Input ist halt, wenn der Host Daten von einem Gerät haben will, dann steht da einfach Pakettyp in drin, wieder Adresse, Endpoint, Checksumme. Und dann folgt danach ein Data-Paket vom Gerät. Output ist quasi genauso wie Setup, der Host sendet Daten. Nur, dass es halt auf anderen Endpoints liegt und das sind keine Setup-Daten. Da unterscheidet USB halt, es gibt Setup-Daten und normale Daten, die der Host senden kann. Dann kommen wir jetzt zu diesen Datenpaketen, die der Host oder das Gerät dann halt nach so einem Out- oder In-Paket sendet. Das ist halt ein anderer Pakettyp wieder. Ich habe hier mal beispielsweise 8 Byte Daten reingepackt. Das kann aber bis zu 64 oder bei USB 2.0 sogar noch viel mehr werden. Und dann brauchen wir auch eine 16-Bit-Checksumme. Und hier unten, das ist noch wichtig, es gibt halt 2 Datapakete. Die werden immer abwechselnd gesendet. Zuerst Data 0, dann Data 1. Das wird gleich wichtig, wenn ein Eck verloren geht und der Host das Paket nochmal sendet, das Gerät das merkt, dass das nochmal gesendet wurde und nicht das nächste ist. Also in dem Fall würden dann halt Data 0, Data 0 kommen und dann weiß das Gerät halt, das ist das gleiche. So, wenn so ein Datapaket empfangen wird, muss das Gerät, also ich gehe jetzt davon aus, dass der Host das Datapaket sendet, kann aber auch ein Gerät senden, dann muss halt jeweils der andere ein Acknowledge senden. Ja, ich habe es verstanden. Geräte dürfen auch ein Not Acknowledge senden. Das heißt, ja, ich habe es verstanden, aber ich möchte die Daten nicht oder ich habe keine Daten, die ich senden könnte. Das sehen wir gleich noch in den Transaktionen, also auf der nächsten Ebene. Und da gibt es keinen CRC und keine Nutzdaten, das ist einfach nur dieser Pakettyp. Mehr braucht man ja für so ein Quittungsbit auch nicht. So, und dann gibt es noch das böse Quittungsbit, das ist das Stall. Das wird auch nur von Geräten gesendet. Und das ist immer, wenn irgendwas ganz Schlimmes schiefgegangen ist. Also irgendwie der Host hat das Protokoll nicht eingehalten, was da auf Applikationsebene definiert ist oder so. Und man kann sich auf Seiten des Hosts immer sicher sein, wenn ein Stall kommt und man probiert die Aktion nochmal, dann wird das auch garantiert beim nächsten Mal wieder schiefgehen, weil da muss man irgendwie das Gerät umkonfigurieren oder das Gerät ist kaputt oder sonst was. Also da geht es erstmal nicht weiter, heißt das. Es gibt dann noch für Low Speed ein anderes Start of Frame, weil jede Millisekunde nicht die Nummer übertragen werden muss, damit die Bandbreite, die ja dann doch bei Low Speed sehr beschränkt ist, nicht verschwendet wird. Und die Hubs müssen tunneln, aber das lasse ich hier auch mal weg. So, mit diesen Paketen bauen wir jetzt den nächsten Schritt, die Transaktionen. Wenn wir jetzt Setup-Daten an ein Gerät übertragen wollen, dann sendet der Host, das habe ich hier mal grün dargestellt, einmal ein Setup, wo die Adresse und der Endpoint drin steht und dann halt die Daten, die er senden will. Hier, das sind schon sinnvolle Daten, das wird dann halt wieder auf der nächsten Ebene klar, was diese Daten bedeuten und das Gerät muss halt mit einem Eck antworten, wenn es das Gerät empfangen hat. Das ist, denke ich mal, auch recht einfach. Dann kommt die In-Transaktion, die ist halt für Daten in die andere Richtung. Der Host sagt, ich möchte vom Gerät mit der Adresse 2 und dem Endpoint 2 gerne Daten. Und dann muss das Gerät mit Daten antworten und dann schickt der Host ein Eck. Wenn der Host kein Eck schickt, dann ist das auch nicht schlimm. Dann muss das Gerät einfach die Daten nochmal schicken beim nächsten Versuch. So, jetzt kann es natürlich auch sein, dass der Host Daten von dem Gerät holen will und es sind keine da. Dann sendet der Host so ein In und das Gerät sagt, ich habe keine Daten, neck. Und dann steht es im Standard, nach einer Millisekunde probiert der Host das dann einfach erneut, ob das Gerät dann bereit ist und Daten hat. So, das Out ist wieder wie ein Setup. Der Host sagt, ich schicke Daten an Gerät 2 auf den Endpoint 2, schickt diesen Datapaket und das Gerät sagt Eck. Oder wenn das Gerät die Daten nicht annehmen kann, weil der Pufferspeicher voll ist gerade und es noch rechnet, einfach ein Neck, probiert der Host es wieder in einer Millisekunde nochmal. So, und damit geht es jetzt wirklich los. Die Transfers, die 4 Transferarten, Control Transfer, Interrupt Transfer, Bulk Transfer und Isochronous Transfer, haben vielleicht einige schon mal gehört. Das ist eigentlich das, was man von USB so kennt, wenn man sich da ein bisschen reinliest erstmal. Und dieser Control-Transfer wird halt zur Konfiguration benutzt. Läuft also auf diesem Endpoint 0 ab und dieser Endpoint ist bidirektional. Das heißt, der wird umgeschaltet. Für Control-Transfers kann man bis zu 10% der Bandbreite aufwenden und diese 10% sind für die Control-Transfers auch reserviert. Wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wird es automatisch wiederholt. Das macht halt die Hardware. Und da gibt es zwei Klassen von diesen Kontrolltransfers. Zuerst mal Set irgendwas. Es werden Daten vom Host zum Gerät gesendet. Dann kommt zuerst mal die Setup Stage. Das heißt, der Host sendet einmal Setup-Daten, immer mit Data 0. Dann sendet er 0 bis beliebig viele Datenpakete als normale Out-Daten hinterher. Und wenn das alles verstanden wurde, antwortet das Gerät mit einer leeren In-Transaktion. Das heißt, der Host initiiert eine In-Transaktion und das Gerät antwortet darauf mit einem leeren Datenbyte, einem leeren Datenpaket. Bei GET geht es genau umgekehrt. Der Host schickt den Setup-Befehl an das Gerät mit einem Setup, mit einer Setup-Transaktion. Und das Gerät antwortet dann auf die folgenden Datenstages mit den entsprechenden Datapaketen, auf die In-Transaktionen mit den entsprechenden Datapaketen. Und wenn der Host zufrieden ist und genug Daten hat, das merkt er dadurch, dass das Gerät ein nicht volles Paket sendet. Also wenn zum Beispiel die maximale Paketgröße dieses Geräts 64 ist und das Gerät sendet dann nur noch 12 Byte oder sowas, dann weiß der Host, das ist fertig. Macht keine neue In-Transaktion, sondern macht eine Out-Transaktion mit 0 Byte und damit ist halt das GET fertig. Der Interrupt-Transfer, das ist kein echter Interrupt, warum es so heißt, weiß wahrscheinlich auch nur Intel. Der wird auf allen anderen Endpoints benutzt und ist unidirektional. Und der heißt Interrupt, weil man ihn dafür benutzt, wo man normalerweise einen Interrupt benutzen würde, wenn man denn einen hätte. Und das geht einfach so, dass man legt eine Zweierpotenz von 1 bis 128 Millisekunden fest und in diesem Zeittakt pollt der Host halt die Geräte einfach mit einer In- oder Out-Transaktion ab. Dafür sind 90% der verfügbaren Bandbreite reservierbar, also nicht unbedingt reserviert. Die 90% werden mit den Isochronus-Transfers geteilt. Und auch hier haben wir eine Wiederholung bei Übertragungsfehler. Das heißt, wir können hier Daten sicher übertragen. Also sicher im Sinne von fehlerfrei. Ja, Out und In hatte ich schon erwähnt. Geht beides. Wobei das Out erst ab USB 1.1 geht. Bei 1.0 gab es das noch nicht. Man verwendet das normalerweise für eine Statusabfrage, so um dem Gerät die Möglichkeit zu geben, sich zu melden, wenn es Daten hat. Oder Übertragung kleiner kleiner Datenmengen, wie zum Beispiel eine Maus, die sendet dann halt ihre aktuelle Verschiebungsinformationen, wie viel sie gerade bewegt wurde oder welcher Knopf gedrückt ist. So ähnlich wie der Interrupt-Transfer ist der Bulk-Transfer. Der ist auch unidirektional und hat Wiederholungen bei Übertragungsfehler. Aber er hat keine reservierte Bandbreite, sondern nutzt nur die gesamte freie Bandbreite, die gerade da ist und kann aber beliebig viele Transaktionen starten. Das heißt, es ist kein Zeittakt festgelegt. Wenn gerade was frei ist, kann Bulk das nutzen. Gibt es bei Low Speed nicht. Das ist halt der Grund, warum ich auch immer irgendwie Full Speed mindestens haben will. Bulk Out, Bulk In, halt entweder vom Host zum Gerät oder vom Gerät zum Host. Und das wird verwendet für USB-Sticks zum Beispiel, Datenübertragung, Datenspeicher, so USB-Bluetooth-Stick. Datenübertragung wäre ein Beispiel, ein normaler USB-Stick mit Flash-Speicher als Datenspeicher. Wir verwenden alle Bulk, weil man will ja, dass die Bits, die man sendet, auch wirklich sicher ankommen. So, dann der Isochronus-Transfer. Der ist jetzt ganz anders als die anderen. Der hat auch eine festgelegte Anzahl Transaktionen pro Frame. Das heißt, mindestens eine Transaktion jede Millisekunde, kann aber auch 10 Transaktionen pro Millisekunde machen zum Beispiel. Teilt sich ja die 90% der Bandbreite mit den Interrupts, mit den Interrupt-Transfers. Aber ein Übertragungsfehler führt zu Datenverlust. Und gibt es bei Low Speed auch nicht. Wichtig ist hier, bei den In- und Out-Transaktionen fallen Eck und Neck weg, weil das interessiert keinen. Wir haben ja hier gesagt, Übertragungsfehler führt zu Datenverlust. Beispiel ist zum Beispiel Webcam oder Audio. Da ist es halt egal, wenn die Daten nicht an, oder es ist besser, die Daten kommen nicht an, als wenn sie dann irgendwie 10 Sekunden später ankommen, dann kann man sie eh nicht mehr brauchen. Ja, damit haben wir jetzt sogar die ganzen unteren Schichten fertig. Und jetzt kommen dieses Standard Device Requests und das ist dann wirklich das, womit man sich beschäftigen muss, wenn man USB-Geräte baut. Weil das andere ist mehr oder weniger in Hardware da, das kann man benutzen, man muss nur so irgendwie im Hinterkopf haben, wie es funktioniert. Und da müssen wir uns jetzt zuerst mal die ganzen Descriptors angucken, also wie die Konfigurationsdaten in den Geräten drin sind. So, jedes Gerät hat einen Device-Descriptor. Da steht halt drin, ich bin eine USB-Maus oder sowas. In Form einer Kennnummer und in Form von ASCII-Text, angefügt durch so einen String-Descriptor. Das funktioniert so, wir haben hier eine Nummer und dann gibt es einen String-Descriptor mit dieser Nummer, wo dann der Text drin steht. Ein Device-Descriptor verweist auf verschiedene Configuration-Descriptors. Die geben eine mögliche Konfiguration an, die aktiv ist. Jetzt habe ich mir als Beispiel überlegt, da könnte man jetzt eine Webcam nehmen, die ein Mikro drin hat. Sowas gibt es ja. Dann wäre halt eine Konfiguration nur die Webcam, eine Konfiguration nur das Mikro und eine Konfiguration beides. Jede dieser Konfigurationen kann halt eins bis mehrere Interfaces haben. Das ist eine Schnittstelle dieser Konfiguration oder dieses Geräts. Also im Falle, wo Mikrofon und Webcam an ist, wäre dann ein Interface fürs Mikrofon da und ein Interface für das Videosignal. Und so ein Interface hat dann verschiedene Endpoints, also diese Kommunikationskanäle. Das passt natürlich jetzt zum Webcam-Beispiel nicht mehr, weil da würde ja ein Datenstrom reichen jeweils fürs Interface, aber man kann sich auch Geräte vorstellen, die halt 3 oder 4 Datenströme für eine Funktion benötigen. Und wie schon gesagt, in diesen String-Deskriptoren stehen halt Strings drin. Das ist das, was zum Beispiel Windows dann so aufpoppt, so lustig, wenn man dann ein USB-Gerät reinschiebt. Und da ist halt hier eine Nummer, die dann diesen String-Deskriptor identifiziert. Und den kann der Host dann auch abfragen und den Text anzeigen. Weil wenn er dann sagt, ich habe jetzt Gerät 0x1234 hier eingesteckt, das sagt dem Benutzer ja gar nichts. Hier ist mal so ein Beispiel für einen Device-Deskriptor. Fangen halt immer an, dass oben die Länge drin steht. Für Device-Deskriptoren immer 0x12 Byte. Und dann der Typ des Deskriptors, der ist 0x01 für Device-Deskriptors. Ich werde jetzt hier auch mal nicht so genau auf die ganzen Zahlen eingehen, weil dann reicht die Stunde hier definitiv nicht. Klassen ist halt für Geräte, wenn kein spezieller Treiber da ist. Das kennen wir alle, es gibt so Standardtreiber für USB-Mäuse, USB-Tastaturen, Flash-Speicher. Maximale Paketgröße, was es für ein Hersteller ist, was es für ein Gerät dieses Herstellers ist und welche Version. Und halt die Verweise auf die String-Deskriptoren. Ganz wichtig noch, Anzahl Konfigurationen, damit der Host weiß, wie viele Konfigurationen er abfragen muss. Die sind nämlich gespeichert im Configuration-Deskriptor. Da ist auch wieder aufgebaut, Länge, Typ, Gesamtlänge der Konfiguration. Da ist hier unten die Anmerkung. Da gehören immer die ganzen Interface-Deskriptors und Endpoint-Deskriptors mit dazu. Die werden dann automatisch mitgeschickt. Halt Anzahl der Interfaces, die in dieser Konfiguration benutzt werden, eine Identifikationsnummer, Attribute, ob die Stromversorgung in dieser Konfiguration über USB erfolgt oder von einem Netzteil oder ob das Gerät den PC aus dem Backup holen darf und ganz wichtig, wie viel Strom das Gerät in dieser Konfiguration vom Rechner haben will. Wenn man das alles genau verstehen will, muss man sich da mal in den Standard einlesen und das alles genau nachgucken, am besten programmieren und das Datenbuch daneben. Im Interface-Deskriptor sind jetzt auch die Interfaces wieder spezifiziert. Die können zu allem Überfluss der ganzen Konfigurationsmöglichkeiten auch noch verschiedene Einstellungen haben, die Interfaces. Es ist alles etwas überladen beim USB, aber dadurch hat es halt auch relativ viele Features. Das ist aber erstmal uninteressant. Es ist einfach nur, dass das Interface dadurch wieder näher beschrieben wird. Endpoint ist wieder etwas interessanter. Auch wieder Länge-Typ. Da steht jetzt die Adresse des Endpoints drin. Dabei wird das höchstwertigste Bit dafür benutzt, um zu kodieren, ob es Input oder Output ist. Dann Transferart, halt eben diese Transfertypen, die ich eben vorgestellt habe. Die maximale Paketlänge. Und das Abfrageintervall, das ist aber nur für Interrupt-Transfers benutzt. Das heißt, das würde hier alle 16 Millisekunden abgefragt in diesem Beispiel. So, String-Deskriptor, nur der Vollständigkeit halber. String-Deskriptor 0 gibt an, welche Sprache das Gerät hat. Also hier Unicode-ID für Englisch. Und alle String-Deskriptoren 1 bis 255 halt Unicode-kodiert die Zeichen. So, dann können wir jetzt mit den Standard-Device-Requests anfangen.
Dazu werden Kontrolltransfers auf Endpoint 0 benutzt, und zwar zum Beispiel, um die Adresse zu setzen, Eigenschaften des Geräts abzufragen, Konfiguration einstellen und folgen immer diesem generellen Format, immer 8 Byte. Zuerst der Typ des Requests, auf was es sich bezieht, die Kennnummer, um die verschiedenen Requests auseinanderzuhalten, und dann hat er halt noch 3 Parameter, eine Value, einen Index, die halt unterschiedlich benutzt werden, und die maximale Länge, die das Gerät antworten darf. Da habe ich jetzt auch viele weggelassen, nur die wichtigsten. GetStatus, damit kann der Host halt abfragen, wie ist der Status des Geräts, des Interfaces oder des Endpoints, und wenn er halt von einem Interface oder einem Endpoint den Status haben will, muss er halt hier die Nummer angeben. Und das Gerät antwortet dann hier mit 2 Byte, die ein paar Flags beinhalten. Bei USB 1.1 ist nur spezifiziert fürs Device, ob es ein Netzteil hat, ob es den Rechner aufwecken darf, und beim Endpoint gibt es nur, ob halt dieser Stall Condition, also dieser schwere Fehler, vorliegt. Es gibt Clear Set Feature, damit werden halt verschiedene Eigenschaften des Geräts eingeschaltet oder abgeschaltet. Zum Beispiel gibt es für den Endpoint Clear Feature Stall. Das muss man halt machen, wenn einmal dieses Stall aufgetreten ist und das Gerät gesagt hat, jetzt musst du dich einmal mit mir beschäftigen, lieber Computer, ich komme damit was mit dich klar. Dann muss der Computer das halt neu konfigurieren und dann sagen Clear Feature Stall, und dann geht's weiter. Und für ein Device kann man nur sagen, ob es den Rechner jetzt aufwecken darf oder nicht. Das ist ganz wichtig, Set Address. Damit setzt der Host dem Gerät einfach eine neue Adresse. Ich hatte ja eben erwähnt, wenn es eingesteckt wird, hat es Adresse 0. Und der Host setzt dann halt für jedes Gerät eine eigene Adresse mit diesem Request hier. Und da ist die Datenstage leer, da wird also nichts weiter übertragen. Nur neue Adresse, und das war's. GetDescriptor ist der Request, womit die ganzen Deskriptoren abgerufen werden. Da wird halt Request auf 6 gesetzt. In WValue steht der Typ des Deskriptors, also ob es jetzt ein Device-Deskriptor, Configuration-Deskriptor oder String-Deskriptor ist, und halt die Nummer dieses Deskriptors. Und das Gerät antwortet dann mit den Daten des Deskriptors, aber maximal mit der Maximallänge, die der Host hier oben vorgegeben hat. So, und wenn der Host dann alle Deskriptoren abgefragt hat, muss er das Gerät konfigurieren. Das macht er mit Set-Configuration, und er kann halt mit Get-Configuration auch fragen, hallo Gerät, bist du jetzt auch wirklich konfiguriert? Die 0 steht dabei für nicht konfiguriert, das heißt, das Gerät ist irgendwie inaktiv, da ist immer die grüne Lampe aus, die alle tollen USB-Geräte hier haben. Und sonst gibt er halt genau den Wert B-Configuration-Value, der eben im Configuration-Descriptor drin stand, zurück, falls das Gerät von der aktiven Konfiguration. Und der Host kann das Gerät konfigurieren hier, brauche auch keine weiteren Daten übertragen, diese Standardlänge von 8 Byte reicht ja auch wieder. Und wenn das Gerät nicht konfiguriert ist, ist ganz wichtig, müssen alle Endpoints außer dieser Konfigurations-Endpoint abgeschaltet werden oder abgeschaltet sein. So, dann haben wir hier noch das Interface. Da hatte ich ja eben gesagt, dass es da verschiedene Einstellungen gibt. Da gibt es halt auch Get-Set-Interface. Also da wäre ein Beispiel, mit welcher Bandbreite jetzt das Audio vom Webcam-Mikrofon kommt oder mit welcher Auflösung die Webcam die Videodaten sendet. Das wären verschiedene alternate Settings dieser Mikrofon- oder Video-Interfaces. Und das kann er halt auch wieder abfragen oder setzen. Und jetzt wird es etwas lustig. Denn die verschiedenen Betriebssysteme verwenden diese Requests unterschiedlich. Wenn man ein Gerät unter Linux einsteckt, kommt zuerst mal Set Address. Das heißt, er setzt dann die Adresse. Das erste Gerät kriegt zum Beispiel die 1. Dann holt er sich die ersten 8 Byte des Device-Deskriptors. Dann holt er sich den gesamten Device-Deskriptor. Dann die verschiedenen Configuration-Deskriptors. Und die String-Deskriptors holt er sich nur, wenn das entsprechende Kernelmodul das selber macht. Und dann sagt er halt, okay Gerät, ich weiß jetzt, was du bist, lädt das Kernelmodul und konfiguriert's. Und macht dann halt Set Configuration. Unter Windows geht's anders. Da steckt man ein Gerät ein, da kommt zuerst mal Get Descriptor, die ersten 8 Byte. Dann kommt ein USB Bus Reset. Dann kommt Set Address. Und dann kommt der ganze Descriptor. Und die String Descriptoren werden immer abgefragt. Meist sogar mehrfach. Also auch dreimal hintereinander der gleiche. Und wenn man halt jetzt irgend so ein Gerät baut, wo man sagt, das soll aber jetzt mal unter Windows nicht gehen, nur mal so als Beispiel, könnte man halt überprüfen, wenn GetDescriptor kommt, habe ich denn schon eine Adresse, die nicht null ist? Und wenn man die halt noch nicht hat, antwortet man einfach nicht, dann wird das Gerät unter Windows nicht laufen. Und wo wir gerade bei Set Address sind, jetzt hat man da so hier in dem Beispiel mal vier Geräte mit ein paar Hubs an den Host gehangen, schaltet den Rechner ein, alle Geräte haben Adresse 0 und jetzt macht der Rechner mal Set Address 5 und haben alle auf einmal die Adresse 5. Das kann also nicht sein. Da gibt es einen kleinen Trick, nämlich wenn ein Hub eingeschaltet wird, hat er alle seine Ports abgeschaltet. Und das funktioniert halt so, das heißt, der Host hat ja immer diesen Root-Hub, wo dann die zwei Stecker hinten dran sind. Also meistens sind es zwei, gibt da welche mit drei oder nur mit einem. Das erste, was der Host macht, ist, er aktiviert Port 1 des Root-Hub und macht dann Set Address 1. Damit kriegt Hub 1 Adresse 1, hat seine beiden Ports immer noch deaktiviert. Dann schaltet er halt seinen zweiten Port hier ein und macht Set Address 2. Dieses Set Address wirkt dann, macht er mit Adresse 0. Und das beeinflusst natürlich den Hub nicht mehr, weil der hat ja schon nicht mehr Adresse 0. Und so geht er dann nach und nach durch, schaltet immer einen einzelnen Port ein, setzt die nächste Adresse, also hier den einschalten 3 setzen, den einschalten 4 setzen, dann den einschalten 0 setzt Adresse 5, den einschalten, Gerät 0 setzt deine Adresse auf 6 und so hat jedes Gerät dann eine eigene Adresse. Ja? Wenn man die gleichzeitig einsteckt, ist das wieder wie beim Einschalten, dass halt der Hub sagt, da wurde ein Gerät eingesteckt und dann, ich muss die Frage noch wiederholen, es wurde halt gefragt, was passiert, wenn man zwei Geräte gleichzeitig einsteckt? Dann meldet der Hub halt, dass an zwei Ports gleichzeitig ein Gerät eingesteckt wurde. Der Rechner aktiviert den ersten dieser beiden Ports, macht Adresse 0, Set Address 7 oder sowas, aktiviert dann den zweiten Port und sagt wieder auf Adresse 0, Set Address 8 und damit haben die beide eine eindeutige Adresse. Also es ist nicht so, dass die Ports aktiv sind, man steckt das Gerät ein, sondern der Hub meldet das zuerst und dann werden die wieder einzeln eingeschaltet. Na, der Hub ist ja konfiguriert. Oder die Frage war, wonach er den einschaltet, die Ports. Der Hub meldet, ich habe gemerkt, dass da ein Gerät eingesteckt wurde. Und dann sagt der Rechner, okay, schalte den Port ein. So, jetzt sind wir hier mit dem ganzen Paketkram durch. Applikation kann ich nichts zu sagen, weil das ist je nach Gerät alles ganz anders und da muss man zur Not einfach mal in den Quelltext der Kerneltreiber reingucken, da sieht man halt, was die mit den ganzen Endpoints machen. Oder in die Doku von Geräten gucken, wenn man denn welche hat. Das macht jedes Gerät wirklich anders und meistens ist das auch absolut nicht dokumentiert, wenn man halt irgendwie ein komisches USB-Gerät hat. Von so USB-Sticks und so gibt es natürlich die Spezifikationen, wie man Flash-Speicher auf USB-Stick macht, ist aber hier nicht drin. Ich gehe stattdessen ja nochmal auf die Geräte-Hardware ein, weil ich auch hier mein selbstgebautes USB-Gerät gleich noch zeigen will. Im Prinzip ist USB zunächst mal viel zu schnell für eine Software-Implementierung, zumindest ab 12 Megabit. Es gibt da irgendeinen krassen Hack, wo ein AVR-Mikrocontroller Low-Speed-Host und Gerät, also einer Host, einer Gerät emulieren kann, wirklich mit einfach die beiden Bits direkt, an die beiden Portpins direkt ins USB-Kabel. Aber das ist irgendwie dann schon so 80% ausgelastet und mit Fullspeed funktioniert es auch nicht mehr. Deshalb gibt es USB-Interface-Bausteine. Die implementieren dieses ganze USB-Protokoll in Hardware, haben FIFO-Puffer für die Daten, die gesendet werden und sorgen für eine Verbindung zwischen einem Mikrocontroller und dem USB. Da gibt es sogar ein paar Chips, die man noch in einem Gehäuse kriegt, was man auch noch löten kann, wenn man nicht so viel Löterfahrung hat. Zum Beispiel habe ich verwendet öfter den USBN 9604 von National. Der ist auch auf dem Selbstbaugerät hier drauf. Und die andere Klasse von USB-Geräten sind halt Mikrocontroller, in die direkt ein USB-Interface eingebaut ist. Die gibt es ab Fullspeed, USB 2.0, alles schön. Besonders tolle gibt es von Cypress, die EZ-USB-Serie. Das ist so ein 8051-Derivat mit tierischen USB-Funktionen. Aber meistens haben die dann so Pin-Abstände von 0,5 mm und ist halt zum Basteln eher ungeeignet. Deswegen stelle ich jetzt hier mal den 9604 hier vor. Also das ist ein USB 1.1 Fullspeed Interface Chip. Der unterstützt also alle Transferarten. Hat ein relativ schnelles, paralleles Mikrocontroller-Interface, einen kombinierten 8-Bit-Datenadressbus. Und darüber kann man ein paar Register ansprechen mit jeweils unter einer Mikrosekunde. Na, das ist nicht so schnell, aber immerhin ist es auch nicht so langsam. Und es gibt halt Chips, die sind wesentlich langsamer. In einer Mikrosekunde bekommt der Low Speed gerade mal 1,5 Bit über die Leitung. Und von daher ist es schon gut, dass es unter einer Mikrosekunde liegt, damit man auch irgendwie an die 12 Mbit rankommen kann. Und was auch nett ist, der hat einen integrierten 3,3 Volt Regler. Ich weiß nicht, ob es eben aufgefallen ist, USB hat ja 5 Volt auf dem Stecker liegen und die ganzen Widerstände und die Datensignale sind auf 3,3 Volt spezifiziert und das ist halt sehr praktisch, dass dieses Chip den Regler, der aus 5 Volt 3,3 Volt macht, schon direkt drin hat. Wie gesagt, der ist noch von Hand lötbar. Es ist nicht ganz TTL-Pin-Abstand, sondern die Hälfte davon, 1,27 mm. Aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, kriegt man den auch noch mit ein paar Drähten auf eine Lochrasterplatte gelötet. Und den gibt's auch für circa 5 Euro, und mittlerweile ist er teurer geworden, kostet 6 Euro hier in Berlin, ab ein Stück aber sogar. So sieht die Prinzipschaltung aus. Man hat halt einen Mikrocontroller und diesen USB-N. Der hat hier oben einen kleinen Quarzoszillator, 24 MHz Quarz. Der ist allerdings ein bisschen kritisch, der muss sehr genau sein, der Quarz. Ich glaube 0,5 Promille Abweichung nur, damit er das USB-Timing laut Standard einhält. Und er muss eine niedrige Kapazität haben, weil sonst dieser interne Oszillator hier damit nicht klarkommt. Also wenn man da so einen Standard HC18 silbernen Quarz drauf lötet, geht's nicht. Man muss da schon irgendeinen SMD-Quarz nehmen oder, wenn es nicht anders geht, so einen kleinen silbernen. Wie dann HC49 US oder sowas heißen die, glaube ich. Eine Frage dazu, ob es temperaturempfindlich ist. Im Prinzip sind auch Quarze temperaturempfindlich, aber man nimmt halt gerade Quarze dafür, damit es nicht so temperaturempfindlich ist. Die sind da relativ konstant. Also ein normaler Quarz hält es schon ungefähr ein und das steht auch halt im Standard und wenn man es nicht einhält, funktioniert es trotzdem. So, dann haben wir hier diesen 1,5 Kiloohm Widerstand, der halt an diesem 3,3 Volt Output angeschlossen wird. Der braucht nur extra einen kleinen Stabilisierungskondensator und halt einen kleinen Stabilisierungskondensator für die Betriebsspannung. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann hängt über diesen Datenbus hier und das eine Adressbit und diese drei Steuerleitungen, Chip Select, Read, Write, das Ding auch schon an unserem Mikrocontroller und wir können irgendwas Nettes damit machen. So, das sieht so aus. Die Bits, die Pins D7 bis D0 ist der Datenadressbus. Wenn das Bit A01 ist, handelt es sich um eine Adresse. Wenn es 0 ist, handelt es sich um einen Datenbyte. Wenn Chip Select 0 ist, ist das Chip aktiviert. Wenn Read 0 ist, lesen wir. Wenn Write 0 ist, schreiben wir. Achten, den Output habe ich vergessen. Es gibt, dann gehe ich noch eins zurück. Hier gibt es einen Interrupt-Pin, wo der Chip halt den Mikrocontroller einen Interrupt auslösen kann, wenn Daten ankommen. Den kann man verwenden, muss man aber nicht. Kann man nämlich auch über Polling machen, wenn man irgendwie IO-Pins sparen will. So, und über diese ganzen Bits kann man halt auf die 64 Register in dem Chip zugreifen. Da gibt es Register für die Chip-Konfiguration, Einstellen der USB-Adresse, ein Ausschalten der Endpoints und halt Daten in die FIFO-Puffer der Endpoints reinschreiben oder rauslesen. Und das Versenden über USB macht der Chip dann automatisch in Hardware. Hier mal ein Beispiel. In Grundstellung ist halt Chip Select Read und Write 1. Dann legt man die Registernummer auf den Datenbus. Adressbit auf 1, das heißt, es ist eine Adresse. Mal eben Chip Select und Write auf 0 und wieder auf 1. Damit hat man die Adresse reingeschrieben. Schaltet die Datenbits auf Input. Adressbit auf 0, das heißt, wir wollen jetzt Daten einlesen. Also Chip Select und Read auf 0. Daten lesen und wieder auf 1. Dann hat man jetzt ein Register ausgelesen. Schreiben würde analog gehen, indem man hier halt das Datenbyte anlegt, was man in ein Register reinschreiben will und hier nicht Read, sondern Write nimmt. So, was kann das Chip? Es hat einmal diesen bidirektionalen FIFO-Puffer für den Endpoint 0. Der ist immer 8 Byte lang, mehr braucht man auch nicht. Wird nur für die Kontrolltransfers genutzt, für die Konfiguration des Gerätes. Der ist immer aktiv, den kann man auch gar nicht abschalten und das ist wahrscheinlich auch gut so. Dann gibt es noch drei Output-FIFOs mit 64 Byte. Das ist auch das Maximum, was USB 1.1 unterstützt. Für drei Endpoints 1 bis 15 kann man sich halt drei schöne aussuchen. Damit kann man dann Interrupt-Out, Bulk-Out oder Isochronos-Out machen. Und die sind deaktivierbar durch den Mikrocontroller. Beziehungsweise, wenn der Chip eingeschaltet wird, dann sind die zuerst mal deaktiviert und die müssen halt eingeschaltet werden, wenn der Host sagt Set Configuration. Und wenn er wieder sagt Set Configuration 0, muss man die wieder abschalten. Genauso die Input-FIFOs, die sind halt für die andere Richtung. Kann man sich dann drei andere Endpoints aussuchen oder sogar, wenn man das unbedingt will, aber das verwechselt man dann immer, die gleichen, weil Endpoint 1 in und Endpoint 1 out ist ein anderer Endpoint. Ja, auch wieder für die drei Transferarten hier. Gut, wenn man sich jetzt damit weiter beschäftigen möchte, dann ist erstmal gut, bei USB.org sich irgendeine Spezifikation runterzuladen. Da gibt es allerdings nicht die komplette, die kann man sich ergoogeln und von irgendwelchen dubiosen Seiten dann ziehen oder kaufen. Das Datenblatt zu dem USB-N-Chip findet man in Google auch, wenn man das hier eintippt. Da steht halt genau drin, wie dieses Chip funktioniert, wenn man eine Hardware bauen will. Wenn man sich mehr für die Treiber interessiert, würde ich empfehlen User Source Linux Drivers USB, USB Skeleton. Das ist halt das Grundgerüst, wie man einen schönen USB-Treiber in Linux, für Linux programmieren würde. Und dann würde ich sagen, beantworte ich gerade noch mal kurz ein paar Fragen und zeige dann mal mein selbstgebautes USB-Gerät. Alle platt geredet, keine Fragen. Ah doch, da, ja.
Jetzt. Du hattest vorhin gesagt, wenn ein In- oder ein Out Befehl, wie auch immer, kommt und der mit einem NEC beantwortet wird, dann muss eine Millisekunde gewartet werden und dann fragt der Host oder schickt der Host es nochmal raus. Was passiert, wenn dann wieder ein NEC kommt? Macht er das immer?
Das macht er unendlich lange und das macht die Hardware. Also das wird dann einfach dieser FIFO-Puffer in den Zustand gesetzt, da sollen jetzt Daten rein und dann macht die Hardware immer wieder In und das Gerät sagt, antwortet auf jedes In mit einem NEC und das geht automatisch jede Millisekunde, bis das Gerät mal schickt. Und normalerweise wird das halt so gelöst, dass über so einen Interrupt-Transfer das Gerät sagt, ich habe Daten, der halt zum Beispiel alle 16 Millisekunden gepollt wird und erst wenn das Gerät sagt, ich habe Daten, dann wird so eine In-Transaktion vom Host angestoßen, ne? Weil das sonst einfach den USB zu sehr auslastet.
Ja. Wie bei diesem 9604, wie viele Schritte sind denn notwendig, um zu sagen, ich baue jetzt ein Tastaturinterface oder irgendwas, was ich wie eine Tastatur am Rechner anmelde?
Die Frage war, wie viele Schritte beim 9604 nötig sind, um ein Tastaturinterface zu bauen. Das ist schwierig zu beantworten. Man muss halt zuerst mal die Hardware-Schaltung bauen, also irgendwie noch die ganzen Tastatursachen an den Mikrocontroller dran bauen oder was man da haben will. Und softwaremäßig ist das halt jede Menge Arbeit, weil man diese ganzen Device-Requests, die ich eben vorgestellt habe, dann aus dem FIFO für Endpoint 0 rauslesen muss, parsen, beantworten und so ein Kram.
Gibt es dafür irgendwelche
Beispielimplementationen? Es gibt ein paar Beispiel-Firmwares für den Kram und es gibt auch die Firmware und alles von diesem Selbstbaugerät im Netz. Also es ist... Ja, habe ich ja hier aufgeschrieben. Darunter gibt es halt den Schaltplan von dem selbstgebauten Gerät. Die Firmware, die im Mikroprozessor drin steckt und auch einen Linux-Treiber. Und da ist halt alles drin und das ist echt relativ viel. Das sind irgendwie über 20 Requests, die man da beantworten muss, damit das funktioniert. Ja, dann zeige ich mal hier das Gerät. Das ist hier auf einer... Aufstehen. Ist halt noch ein Prototyp. Auf eine Lochrasterplatte hier so ein bisschen raufgelötet. So, dann gehen wir hier mal raus. Machen wir es mal auf einer echten Konsole. So, also. Zuerst mal das Kernelmodul laden. So, und mal eben nachgucken. Ja, es ist geladen. Dann kann man das Ganze mal anstecken. Ach, ich sollte vielleicht noch sagen, was das Gerät tun soll. Na, es ist halt, weil Parallelport und sowas durch USB ersetzt werden sollen, habe ich es für Hackerport getauft. Und es bietet halt 16 digitale Inputs, 16 digitale Outputs, 5 analoge Inputs, serielle Schnittstelle und soll dann noch irgendwann i2c-Bus, einen PIC-Programmierer und einen JTAG-Master kriegen. Das ist aber noch nicht fertig. So, hier habe ich jetzt eine kleine Testapplikation. Und die arbeitet jetzt im Hintergrund halt mit diesen ganzen USB-Endpoints. Und weil mir die Millisekunde Reaktionszeit zu viel war, ist das so, dass hier 3 Endpoints immer genau, wie eben schon gefragt wurde, in diesem Millisekunden unendlich Wiederholzyklus festhängen. Und dadurch komme ich halt dann auf eine Drittel Millisekunde Reaktionszeit. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel mal, na, wenn ich meine Kommandos kennen würde, die Hardware-Version abfragen, dann fragt er halt über einen Endpoint mit einem selbstdefinierten Protokoll über den Daten-Endpoint 1, 2 oder 3 die Version ab. Man sieht hier, ist schon was älter, die Firmware. Unter USB-View kann man das auch sehen. Aber da sieht man halt nur den String, der als USB-Name vorgesehen ist und diese Kennzahl, die da im Device-Descriptor auftauchte. Das hier habe ich selbst gemacht, da kann man dann halt eine ordentliche Versionsnummer, das Datum, wann es kompiliert wurde und alles sowas auslesen. Na, das ist jetzt alles etwas kompliziert zu bedienen, wenn ich jetzt hier die einzelnen Bits setze. Dann habe ich eine kleine Demo vorbereitet und zwar ein Lauflicht. Ich habe halt jetzt hier an die generischen Outputs mal 8 LEDs dran gelötet, an die Analogeingänge ein POTI und ein paar Schalter. Und dann starte ich jetzt hier einfach mal mein Shell-Skript und das kann man jetzt nicht sehen, weil das hier irgendwie vom Licht her viel zu hell ist. Da ist halt jetzt gerade so ein Lauflicht. Ja, hochhalten ist etwas schwierig, das USB-Kabel ist so kurz. Und wenn man das jetzt vielleicht auch nicht sieht, könnte es mir ja vielleicht glauben, wenn ich jetzt hier an den POTI drehe, dann liest er über dieses Shell-Skript den analogen Wert des POTIs ein und macht das Lauflicht schneller oder langsamer. Na, ist schade, dass man das gerade nicht sehen kann. In der ersten Reihe geht's, ja? Also wenn ich hier dran... Und je nachdem, wenn ich diesen Schalter hier umlege, dann liest er auch noch die digitalen Inputs ein, jetzt läuft's im Kreis. Ja, mehr kann ich jetzt gerade hier so im Saal nicht demonstrieren, aber wenn das einen interessiert oder sich vielleicht auch so ein Ding bauen will, kann er gerne mal in der Blinken-Area, wo ich sitze, vorbeikommen. Da kann ich das Gerät dann auch nochmal zeigen. Das Shell-Skript? Naja, gut. Das habe ich eben so gemacht, damit ich das nicht alles von Hand tippen muss. Das basiert auf irgendwas, was wir mal an einem Abend beim Chaos-Treff Aachen zusammengehackt haben. Da bin also auch nicht nur ich verantwortlich für. Naja, gut. Ich kann ja trotzdem mal was dazu sagen, damit man irgendwie versteht. Da oben wird halt gesagt, dass das Device-Node, was ich angelegt habe für den Treiber, wo halt diese Testapplikation liegt und das Kommando zum Aufrufen zusammengebaut mit Quiet, damit der Bildschirm nicht so überquillt, wenn man es aufruft. Dann werden hier die einzelnen Hexwerte festgelegt, um die einzelnen LEDs anzusetzen. Einmal halt der Reihe nach und einmal hier für im Kreis. Na und hier unten, das ist... Hier wird zuerst mal an die Testapplikation der Befehl own in A ausgegeben. Das heißt, er soll sich den Input-Port A krallen. Dann liest dann hier ein Und das wird halt einfach der Befehl mit Echo ausgegeben, durch dieses Testprogramm gepiped, der Output dann nach dem Ergebnis durchsucht mit Org und so weiter. Dann greppt er sich da die entsprechenden Bits raus und liest genauso hier den analogen Wert ein und irgendwo muss er es auch ausgeben. Ach ja, macht er hier zwischen. Hier macht er halt Output-Port AB und gibt dann das entsprechende, den entsprechenden Wert von hier oben aus. Das ist eigentlich auch nicht gedacht, dass es so verwendet wird. Eigentlich ist es eher gedacht, dass man sich halt das Testprogramm anguckt und dann halt in C oder irgendeiner anderen Programmiersprache was implementiert, was das Device halt ordentlich benutzt über die IO-Controls, die es gibt.